Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm, moderiert von Yvonne Ramp. Wir sprechen jeden Freitag über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge: Sebastian Haffner, Geschichte eines Deutschen. Sebastian Haffner sagte einmal über sich selbst: Ich habe eine gute Nase, ich merke, wenn es stinkt. Der Mann, den wir heute als Sebastian Haffner kennen, wurde in den letzten Tagen des Jahres 1907 geboren und starb eine Woche nach seinem 91. Geburtstag. Er war Untertan Kaiser Wilhelms II. Und Bürger der Weimarer Republik, floh aus Hitlerdeutschland, wurde dann Engländer und erst 1972 Bürger der Deutschen Bundesrepublik. Er galt als halber Kommunist und ganzer Reaktionär, als preußischer Patriot und überzeugter Europäer. Für die einen war er ein Dummschwätzer, für die anderen ein geschichtsmächtiger Zauberer. Immer wieder hat er die Historiker herausgefordert. Haffner gehörte zu den prägenden Publizisten der alten Bundesrepublik. Sein Erfolg beim Publikum brachte ihm viele Neider, doch die meisten hatten weder sein sprachliches noch sein analytisches Talent. Die spannende Geschichte dieses Mannes wollen wir in der heutigen Podcast-Folge erzählen.
Sebastian Haffner wird als Raimund Werner Martin Pretzel am 27. Dezember 1907 als jüngstes von vier Kindern in Berlin-Moabit geboren. Haffner wuchs in einem preußisch-bildungsbürgerlich geprägten Elternhaus in der Prenzlauer Allee in Berlin auf. Gefördert von seinem reformpädagogisch orientierten Vater Karl Louis Albert Pretzel, entwickelte er vielseitige geistige und kulturelle Interessen und wurde zu einem hervorragenden Schüler. Nach dem Abitur 1925 auf dem humanistischen Schillergymnasium in Berlin-Lichterfelde studierte Haffner bis 1929 auf Wunsch des Vaters Rechtswissenschaften. Er genoss eine Universitätsausbildung, wie sie höhere preußische Beamte ihren Söhnen zukommen ließen. Eigentlich hatte er am Ende einer gutbürgerlichen Juristenkarriere Staatssekretär werden sollen, aber Haffner wollte schon früh Schriftsteller werden und Romane schreiben. Obwohl er auch in Geschichte interessiert war, dachte er nicht daran, Historiker zu werden. Zwischen den Kriegen war dieses Fach in Deutschland eine weitgehend revanchistische Veranstaltung, kurz etikettiert mit den Begriffen Kriegslüge und Dolchstoßlegende. Parallel zu seiner juristischen Ausbildung, die er 1933 mit dem zweiten Staatsexamen abschloss, verfolgte er literarische Ambitionen und veröffentlichte Ende der 20er Jahre den Roman Die Tochter in einer Hamburger Zeitung. Haffner, der viele jüdische Freunde und Bekannte besaß, darunter der spätere israelische Diplomat Kurt Lewin und der Musikpädagoge Konrad Wolf, lehnte den Nationalsozialismus entschieden ab. Gegenüber Hitler verspürte er eine tiefe Abneigung. Er mochte dessen wilden Antisemitismus nicht. Seit 1933 verfasste er Feuilletons und andere weitgehend unpolitische Artikel, vor allem für Zeitungen und Zeitschriften des Ullstein Verlags. 1934 scheiterte sein Versuch, nach Frankreich zu emigrieren, da er in Paris keine Arbeit fand. 1936 schied Haffner freiwillig aus dem Reichsjustizdienst aus und arbeitete vorrangig als freier Schriftsteller und Journalist.
Haffner ist, wie sein Biograf Sokup konstatiert, kein Widerstandskämpfer und kein Märtyrer. Erst als seine jüdische Verlobte und künftige Ehefrau Erika Schmidt-Landry mit ihrem Sohn Oliver schwanger ist, die er aufgrund des Rassengesetzes aber nicht heiraten kann, flieht er nach Großbritannien. Erikas Familie war zum Protestantismus konvertiert und wurde durch die Nürnberger Rassegesetze der Nazis aber trotzdem zu Juden gemacht. Sie wurden abgestempelt und verfolgt. Erst der zweite Versuch, ein Visum zu bekommen, gelang für Erika. Dann vereinbarte Pretzel Mitte August mit dem Ullstein Verlag, später der Deutsche Verlag, eine Reportage aus England zu liefern, 30 Pfund und die Fahrtkosten für 120 Seiten abzuliefern bis Dezember 1938. Ein Auftrag als Fluchthilfe. Haffner wusste es und seine Helfer im Verlag wussten es auch. Am 29. August 1938 kam Pretzel mit der Eisenbahn in London an. Pretzel hatte sich nun mit Aufenthaltsgenehmigungen rumzuplagen. Die Abschiebung drohte, er erhielt eine längere Frist und war sich gewiss, bis die abläuft, ist Krieg. Dem Paar geht es finanziell eher schlecht. Eine kleine Erbschaft ist schnell aufgebraucht, alsbald werden Bettelbriefe verfasst, die Verwandtschaft angepumpt und auf Kredit eingekauft. Als Anwalt kann der Emigrant aufgrund des völlig andersartigen britischen Rechtssystems nicht arbeiten. Dann ergattert Haffner aber seinen ersten Job als politischer Redakteur einer von den Engländern im Kriege gegründeten und geförderten deutschen Zeitung. Dort knüpfte er einige Kontakte zu den englisch-deutsch sprechenden Gebildeten Englands. 1938 gibt der Verleger Frederick Warburg Haffner außerdem einen Vorschuss von 2 Pfund pro Woche für eine autobiografisch angelegte Darstellung über das Aufkommen des Nationalsozialismus in Deutschland. Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs beendete er die Arbeit, die 2000 posthum unter dem Titel Geschichte eines Deutschen erschien und zu einem Bestseller wurde. Es ist wohl Sebastian Haffners bekanntestes Buch. Er analysiert dort die Machtergreifung der Nationalsozialisten. Die Geschichte eines Deutschen, die unvollendeten Jugenderinnerungen, geben ein Bild von der Zeit zwischen den Jahren 1914 und 1933, wie man es sonst vergeblich sucht. Radikal subjektiv gehalten, findet sich in fast jedem Satz eine Idee, ganz egal, ob es sich um familiäres handelt, um politisches Personal oder um gesellschaftliche Zusammenhänge. Man fragt sich, wie viele Historiker nach der Lektüre von Haffners Schilderungen aus einem Lager für Rechtsassessoren 1933 vor Wut auf ihre Tastatur gehauen haben. Denn die Methoden, mit denen die Nationalsozialisten Menschen einfingen, legte er hier so überragend klar dar, wie nur intelligente Zeitzeugen es vermögen. Die Ironie dieser Schrift liegt darin, dass Haffner richtig erkannte, das falsche Buch für die Zeit zu schreiben. Deshalb brach er ab. Auch weil die Wehrmacht Polen überfällt. Das Buch erscheint schlussendlich erst nach seinem Tod. Im selben Jahr, 1938, kommt auch Haffners Sohn Oliver auf die Welt. Er unterrichtete später an der Freien Universität Berlin und am Imperial College in London. Er wurde 86 Jahre alt. Im Herbst 1939 begann Haffner mit der Arbeit an einem Sachbuch über das Dritte Reich, das 1940 unter dem Titel Germany, Jekyll and Hyde publiziert wurde. Churchill macht es im Kriegskabinett zur Pflichtlektüre. Nur, Haffner selbst saß zu dieser Zeit in einem Lager in Südengland, interniert als sogenannter feindlicher Ausländer. Trotz seines Hasses auf die Nazis wird Haffner 2-mal von den Briten als Enemy Alien, als potenzieller deutscher Spion, interniert. Die Beliebtheit seines Buches trug zu Haffners Freilassung aus seiner zwischenzeitlichen Internierung bei, auch durch die Intervention seines Verlegers Frederick Warburg. Kurz darauf sollten sämtliche Insassen des Lagers nach Australien deportiert werden. Doch wurde das Schiff nördlich von Großbritannien von deutschen U-Booten torpediert, etliche Passagiere starben. Haffner ist sich sicher, dass er, unsportlich und in schlechter gesundheitlicher Verfassung, ebenfalls ertrunken wäre. Sein Buch rettete ihm also das Leben. Darüber hinaus verschafft es ihm die Möglichkeit, mit anderen deutschen Emigranten eine deutschsprachige Exilantenzeitung in London zu gründen. So wurde aus dem verhinderten Romancier und nunmehr berufslosen Juristen im Exil ein politischer Journalist. Gleichzeitig hängt wie ein Damoklesschwert die Möglichkeit einer deutschen Invasion Großbritanniens über ihm. In diesem Fall wäre er aus dem Fenster gesprungen, pflegte er später im Familienkreise zu erzählen. Seine Tochter erinnert sich mit Gruseln daran. Es lastete ein großer Druck auf ihm, sagt Sarah Haffner über ihren Vater, als so junger Mann eine 5-köpfige Familie ernähren zu müssen. Eigentlich seien beide Eltern durch die Immigration überfordert gewesen. Als Haffner von den diversen politischen Fraktionen bei dem deutschsprachigen Emigrantenblatt Die Zeitung genug hatte, kündigte er. Erneut arbeitslos kam ihm jetzt der Erfolg seines Buches Germany, Jekyll and Hyde zugute. Haffner analysierte darin das Verhältnis der deutschen Bevölkerung zum Nationalsozialismus und führte einen Hang zum obrigkeitsstaatlichen Denken sowie übersteigerte Vaterlandsliebe als Gründe an, warum sich auch viele kultivierte Deutsche gegenüber dem Dritten Reich loyal verhalten hatten. Das Werk sollte den Briten helfen zu verstehen, mit wem sie es im Krieg zu tun hatten. Auf der Insel festigte das seinen Status recht schnell. Damit hatte der Autor für seine Lebenssituation das Richtige getan. Haffner schreibt zum ersten Mal unter Pseudonym. Die 35. Symphonie von Mozart trägt ebenfalls den Namen Haffner und den Vornamen Sebastian hat er gewählt, da er sich an Sebastian Bach, seinem großen Vorbild, orientierte. Der Name sollte leicht auszusprechen sein und nicht jüdisch, vor allem aber deutsch klingen. Er votierte für eine Zerschlagung des Deutschen Reiches nach Kriegsende und eine Aufteilung in 8 Einzelstaaten. Das Buch wurde in England weitgehend positiv rezipiert und machte Haffner in politisch interessierten Kreisen bekannt. Für Haffner entscheidend war allerdings, dass David Astor es in die Hände bekam, ein Spross der ursprünglich aus Waldorf bei Heidelberg stammenden New Yorker Immobiliendynastie und Sohn des Eigentümers der Wochenzeitung Observer. Astor stellte Haffner als freien Mitarbeiter für das in der britischen Politik äußerst einflussreiche Sonntagsblatt an, so wie er schon andere, vor allem deutschsprachige Emigranten, angeheuert hatte. Isaac Deutscher, Richard Löwenthal oder Arthur Köster schrieben für den Observer. George Orwell lieferte Literaturrezensionen. Auf den vielstündigen Redaktionskonferenzen ergingen sich Konservative und Sozialisten in ebenso kontroversen wie brillanten Diskussionen. Es waren, qualitativ gesehen, in jedem Fall Haffners produktivste Jahre. Unter mehreren Pseudonymen wie Ein Student aus Europa oder Liberator schrieb er alles, was gerade gebraucht wurde. Von Leitartikeln über Porträts bis zu Musikkritiken. Seit seinem letzten Buch nannte er sich Sebastian, wie vorher schon erwähnt. Gerade mal 4 Jahre in England gelang ihm dabei seine größte Lebensleistung, wie er später zu Recht selbst sagte. Etwas, worauf ich innerlich noch immer ein bisschen stolz bin. Er lernte statt in der deutschen Muttersprache auf Englisch zu schreiben. Germany, Jekyll and Hyde war noch auf Deutsch verfasst, doch schon während der Internierung hatte er Shakespeare und andere englische Klassiker regelrecht verschlungen. Später las er sich wieder und wieder seine eigenen englischen Sätze vor, bis sie stimmig klangen. Er hatte ein musikalisches Gehör, sagte der 89-jährige Astor noch kurz vor seinem Tod über die schnellen Fortschritte des Schützlings. Haffner ist hochbegabt und das macht vieles leichter für ihn. Er wird von den Briten als sehr begabt, aber etwas verrückt bezeichnet. Oliver Pretzel sagte, er sprach ein gehauenes Englisch mit einem furchtbaren Akzent, aber er schrieb ein klares klassisches Englisch. Zwar fehlte diesem Englisch die aus dem Berliner Feuilletismus der 20er Jahre stammende Eleganz des Haffnerschen Deutschs, aber angesichts der sich überstürzenden Kriegsereignisse waren klare Analysen erst einmal wichtiger. David Astor bewunderte seine Fähigkeit zu denken, seine Unabhängigkeit, seine Offenheit und Fairness in Diskussionen. Haffner wollte nie ein eigenes Büro in der Redaktion, sondern war mit einem Schreibtisch im Flur zufrieden. Gleichzeitig war er mit Mitte 30 zum einflussreichsten Mann des Observers aufgestiegen, einer schon damals sehr wichtigen, wenn nicht gar der wichtigsten liberalen Zeitung der westlichen Welt. Die jetzt aus dieser Zeit veröffentlichten Artikel aus dem Observer erklären, warum Haffner eine solch einzigartige Karriere gelang. Er schrieb brillante Porträts der führenden Nazis wie Goebbels, Himmler oder Speer, wobei ihm sowohl die Erfahrungen in Deutschland als auch sein Beobachtungsvermögen und sein psychologisches Instrumentarium halfen. Hinzu kam sein erst später richtig zur Geltung kommendes historisches Interesse und Wissen sowie sein Talent für Ironie und Polemik. Stark dagegenhalten, sagte Haffner gerne, wenn er gegen die herrschende Meinung intervenieren wollte. Fast durchgängig ist seinen Texten das Temperament anzumerken, mit dem der Autor seinen Standpunkt entwickelt und verteidigt. Oft beeindrucken seine Intuition und seine Weitsicht.
1940 kommt seine Tochter Sarah Haffner in Cambridge zur Welt. Sie wuchs in London auf, bevor sie 1954 mit ihren Eltern nach West-Berlin umzog. Sie war Meisterschülerin an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin. Neben ihrer Tätigkeit als Malerin unterrichtete sie unter anderem an der HDK Berlin und der Watford School of Art in London, realisierte zahlreiche Ausstellungen und ist Autorin mehrerer Bücher und Katalogbücher. Sarah Haffner hatte ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater, der sehr streng war und ihr absprach, es als Malerin zu schaffen. Sie starb am 11. März 2018 in Dresden. 1941 warb Haffner in seinem zweiten von Warburg verlegten Buch Offensive Against Germany für einen Propagandafeldzug gegen das NS-Regime und arbeitete anschließend bis zum Sommer 1942 als Redakteur für das von ihm mitgründete und von Johannes Lothar herausgegebene Exilblatt, die Zeitung. Seit 1943 warnte Haffner im Observer davor, der Sowjetunion zu viele Mitspracherechte in Europa zu gewähren und warb für ein geeintes Europa unter britischer Führung. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs verstärkte sich die antisowjetische Ausrichtung im politischen Denken Haffners, der nun auf die Einigung Westeuropas drängte, die Gründung der NATO begrüßte und einen raschen Wiederaufbau Westdeutschland und dessen Integration in das westliche Bündnis forderte. 1953 revidierte er angesichts des Atompakts der Weltmächte seine Meinung und begann für eine Entspannungspolitik zwischen den Blöcken einzutreten. Im Jahr 1948 nimmt Haffner die britische Staatsbürgerschaft an und begreift sich als virtueller Engländer. Die Familie lebt in einem viktorianischen Reihenhaus in Wimbledon. Es wird Englisch gesprochen, nur wenn die Eltern sich streiten, fallen sie ins Deutsche zurück. Haffner sieht sich zwar in der englischen Klassengesellschaft als Außenseiter, glaubt aber, dass er auf der Insel alt werden würde. Dabei macht ihm jedoch sein Verleger einen Strich durch die Rechnung. Als David Astor 1948 aus der Armee zurückkommt und sich richtig in die Redaktionsgeschäfte einmischt, kommt es bei aller Wertschätzung und Freundschaft zu Konflikten. War Haffner bis dahin der heimliche, aber unangefochtene Herrscher und Chefideologe des Observer, muss er sich jetzt mit Astor abstimmen. Politische Differenzen brechen auf und als Haffner nach einer Reise durch die vom McCarthyismus geprägte USA zurückkommt und meint, die Europäer müssten sich aus der NATO zurückziehen, ist die Sollbruchstelle erreicht. Nach dem Zweiten Weltkrieg ließ Haffner sich einbürgern und kehrte 1954 als Deutschlandkorrespondent des Observer nach Berlin-West zurück. Ich wollte nicht, dass er London verlässt, sagte David Astor. Er bedauerte dies noch bis zu seinem Tod. Haffner, so Astor, war einfach ein außergewöhnlicher Mensch. Das Ultimatum, mit dem die sowjetische Führung im November 1958 den Rückzug der westlichen Alliierten aus Berlin erzwingen wollte, ließ Haffner wieder auf eine harte Linie im Kalten Krieg umschwenken. Zwei Wochen vor dem Mauerbau überwarf er sich mit dem Observer, weil der ihm nicht kalt genug erschien, im ideologischen Kalten Krieg mit dem Osten. Dies war auch die Zeit, in der er für die Welt schrieb. In dieser Zeit publizierte Haffner Artikel, saß in Werner Höfers internationalem Frühschoppen, einer TV-Sendung, in der die Ereignisse der Woche diskutiert wurden, und veröffentlichte etliche Bücher über die deutsche Geschichte.
Seit den 1950er Jahren war Haffner regelmäßiger Gast der moderierten Fernsehsendung Das internationale Frühschoppen und steigerte so seinen öffentlichen Bekanntheitsgrad. Von 1960 an berichtete er unter Chefredakteur Gieselherr Wirsing für die Wochenzeitung Christ und Welt über die politischen, wirtschaftlichen und kirchlichen Verhältnisse in Berlin sowie in der DDR und verfasste regelmäßig Kolumnen für die Tageszeitung Die Welt unter Chefredakteur Hans Zehrer. 1961 verurteilte er die Hinnahme des Baus der Berliner Mauer durch die westlichen Besatzungsmächte und kündigte seine Stelle beim Observer, der diese Politik unterstützte. Ab jetzt schreibt er für den Springer Verlag. Er gilt unter den Kollegen als kalter Krieger. In dieser Zeit entstand sein Ruf, Opportunist zu sein. Ihn kümmerte das nicht, er war pragmatisch. Im Mauerbau erkannte er die Resignation des Ostens, eine defensive Maßnahme. Ab 1962 als Kolumnist für den Stern verschob sich sein Denken in den kommenden Jahren nach links. So lief er auf einigen entsprechenden Demonstrationen mit. Doch wirklich politisch einordnen konnte niemand diesen Mann. Und das machte wohl auch einen Teil seiner Anziehungskraft aus. Es ist eine Pose, die auch heute Intellektuelle gerne einnehmen, allerdings ohne über den Background und das analytische Vermögen Haffners zu verfügen. Infolge der Spiegel-Affäre 1962, die ein radikales politisches Umdenken auslöste, wechselte er, wie gesagt, zum Stern. Dort sprach er sich mit pointierten, holzschnittartigen Argumenten für innenpolitische Reformen aus, sowie für eine Verständigungspolitik gegenüber dem Ostblock. Aus dem kalten Krieger Haffner schlüpfte plötzlich wieder der Antifaschist hervor. Es ging ihm um Deutschland und um die Bewahrung der noch etwas kümmerlichen Pflanze der Demokratie in diesem Land. Die Spiegel-Affäre, in die er beherzt und wirkungsvoll auf der Seite Augsteins eingriff, tat ihr Übriges. Haffner sieht die bundesdeutsche Demokratie und Pressefreiheit bedroht und unterstützt das allgemeine Gefühl, dass kritische Berichterstattung totgemacht werden soll. Wechselnde Meinungen sind sein Markenzeichen. Er trommelt zunächst für die Westintegration der Bundesrepublik und stellt sie dann später mit Willy Brandts Ostpolitik in Frage. Gegen die Teilung Deutschlands war er dabei immer. Trotzdem lehnt er schließlich 1989 die Wiedervereinigung Deutschlands ab, da er zu einem entscheidenden Befürworter des Status quo geworden ist. Die 60er Jahre waren, zumindest für das deutsche Publikum, Haffners produktivste Zeit. Seine wichtigste Plattform war immer noch der Stern. Früher vertrat er dort Positionen der außerparlamentarischen Opposition, bevor es diese überhaupt gab. Schon 1965, ein Jahr nach dem Beginn der offenen amerikanischen Aggression in Vietnam, nannte Haffner den damaligen US-Präsidenten einen Kriegsverbrecher. Die Exzesse der Berliner Polizei am 2. Juni 1967 beschrieb er als ein systematisch geplantes, kaltblütiges Pogrom, das von der Berliner Polizei an Berliner Studenten begangen worden war. Haffner verteidigte vehement die 68er-Bewegung und ihre radikalen Thesen und verfasste von 1964 bis 1972 regelmäßig Buchbesprechungen für die von Klaus Rainer Röhl redigierte, sozialistisch orientierte und lange von der DDR finanzierte Zeitschrift Konkret. Das Nebeneinander von Sex und Politik in Konkret sagte dem mittlerweile 60-Jährigen nicht sonderlich zu, stellte er sich doch als eher prüde dar. Aber er war froh, dass man ihn schreiben ließ, was er schreiben wollte. In den 1960er Jahren verfasste Haffner für den Stern populäre Geschichtsdarstellungen mit tagespolitischen Anspielungen. Am Donnerstag musste ich einen Knallfrosch abliefern, beschreibt der Kolumnist seine Aufgabe, und er hatte Spaß daran. Doch vieles, was Haffner spaßig findet, finden andere so gar nicht witzig. Als er 1966 schrieb, einen Flüchtling an der Mauer zu erschießen sei zwar tragisch, aber selbstverständlich kein Mord, nennt ihn Springers Welt am Sonntag das Paradepferd des Ulbricht-Regimes und einen Anwalt des Mörders. In Die sieben Todsünden des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg, 1965 als Buch veröffentlicht, warf er außerdem der Reichsleitung für die Jahre um 1914, ebenso wie letztlich auch der Bundesregierung, Vermessenheit, Militarismus, Selbstüberschätzung und Selbstgerechtigkeit, Realitätsverlust, mangelndes diplomatisches Gespür und Unvernunft vor. Wobei er Thesen der 1961 von Fritz Fischer vorgelegten Studie Griff nach der Weltmacht aufgriff. In dem 1969 veröffentlichten Buch Die verratene Revolution beschuldigt Haffner in teils polemischen Formulierungen Reichspräsident Friedrich Ebert, 1918-19 eine wirkliche Demokratisierung Deutschlands verhindert zu haben. Eine Kritik, die auch gegen die damalige mit CDU-CSU regierende SPD gerichtet war. Seine 1967 vorgelegte Kurzbiografie Winston Churchills ist demgegenüber frei von politischen Intentionen und zeichnet ein einfühlsames Porträt des britischen Staatsmanns. Seine Sympathie für Willy Brandt hinderte Haffner nicht daran, die SPD für ihre Zustimmung zu den Notstandsgesetzen scharf zu kritisieren. Aber auch die historische Rolle der SPD unterzog er in einer mehrteiligen Serie im Stern, die, wie fast alle seiner historischen Serien später als Buch erschien, einer kritischen Inspektion. Der Verrat der SPD an der Revolution von 1918 empörte Haffner bis an sein Lebensende. Für viele Linke war das ein Augenöffner, aus Sicht Barings ein völliger Fehlschlag und eine große Ungerechtigkeit gegenüber den Sozialdemokraten. Die geplanten Notstandsgesetze erinnerten Haffner an alte Zeiten. Er dachte laut übers Auswandern nach. Die Notstandsgesetze kamen, doch Haffner blieb und wuchs in die Rolle eines publizistischen Staranwalts der Studentenbewegung hinein. Als die sozialliberale Bundesregierung unter Willy Brandt und Walter Scheel seit 1929 viel von dem umsetzte, was Haffner bereits zuvor gefordert hatte, versöhnte er sich aber mit der Bundesrepublik.
Seine Kolumnen liefert Haffner bis 1975. Nachdem Haffner Mitte der 70er Jahre beim Stern als Kolumnist recht rüde aussortiert worden war, das zwangsläufige Schicksal jedes Kolumnisten, begann seine zweite Karriere als Buchautor. Im Ruhestand beginnt Haffner seine zweite Karriere als historischer Publizist. 1978 veröffentlicht Haffner bei dem Verleger Helmut Kindler seine überaus erfolgreichen in über 30 Auflagen erschienenen Anmerkungen zu Hitler. Ein Buch, von dem zumindest jeder den Titel kennt hat ihm viel, vor allem konservative Anerkennung eingetragen. In diesem Buch versucht Haffner nicht nur, die Deutschen mit sich selbst zu versöhnen. Haffner, der Emigrant, geht mit ausgestreckter Hand auf die Deutschen zu. Ja, es sei schwer gewesen, der Verführung Hitlers, insbesondere seinen frühen Erfolgen, zu widerstehen. Konservative lesen so etwas gern. Das dramaturgisch geschickt angelegte Buch beleuchtet in 7 Kapiteln die wichtigsten Facetten des deutschen Diktators und wandte sich prononciert gegen die vor allem durch den Historiker Hans Mommsen vertretene Interpretation Hitlers als sogenannten schwachen Diktator. Haffner betonte die Bedeutung der nationalsozialistischen Ideologie und positionierte sich in den wissenschaftlichen Kontroversen der 70er Jahre auf Seiten der Gegner einer hauptsächlich auf über individuelle Prozesse und Strukturen fokussierten Geschichtsschreibung. Die Studie wurde vor allem von den Historikern Andreas Hillgruber und Klaus Hildebrandt eingehend gewürdigt. Ebenfalls 1978 erschien Haffners Bildband Preußen ohne Legende, der ein positives Bild des Hohenzollernstaats vermittelt und zu einem weiteren Verkaufserfolg wurde. Zur Bundestagswahl 1980 legte Haffner den Essay Überlegungen eines Wechselwählers vor, in dem er die Stabilität des politischen Systems der Bundesrepublik würdigte und sich für eine Wiederwahl der sozialliberalen Koalition unter Helmut Schmidt aussprach. Nachdem er in den 80er Jahren zunehmend mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, zog sich der Publizist weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. In den folgenden Jahren publizierte Haffner mehrere Sammelbände und veröffentlichte 1987 sein letztes Buch von Bismarck zu Hitler, in dem er die Kontinuitäten der deutschen Geschichte von 1871 bis 1945 betonte und argumentierte, dass ein geeinter deutscher Nationalstaat weder wünschenswert sei noch in Reichweite liege. Die deutsche Wiedervereinigung von 89-90 lehnte Haffner dann auch entschieden ab. Mit seinem Spätwerk von Bismarck zu Hitler quälten einige Geschichtslehrer ihre Schüler, wobei es auch die, was Stil und Lesbarkeit betraf, wesentlich schlimmer hätte treffen können. Die öffentlichen Auftritte werden selten, das Schreiben wird mühsam. Zu seinem 80. Geburtstag bekennt er, nicht ganz unzufrieden zu sein mit unserer Welt, und er ergänzt, ich möchte in keinem anderen Jahrhundert gelebt haben. Den Fall der Mauer empfand Haffner geradezu als persönliche Schmach, weil er nichts dergleichen vorhergesehen hatte. Eine Wiedervereinigung, in der die beiden deutschen Staaten, so wie sie nun einmal sind und geworden sind, zu einem funktionierenden Staat verschmelzen würden, ist nicht vorstellbar, nicht einmal theoretisch, so schreibt er und stellt sich damit natürlich gegen den allgemeinen Zeitgeist. Langsam wurde es stiller um den Publizisten. Am 2. Januar 1999 stirbt Haffner in Berlin, eine Woche nach seinem 91. Geburtstag. Er hatte 2 Weltkriege, den Kalten Krieg und den Fall der Berliner Mauer erlebt. Ihm wurde oft entgegengehalten, dass ohne die Begriffe Gut und Böse eine Betrachtung der NS-Zeit und ihrer historisch einmaligen Verbrechen nicht möglich sei. Inzwischen sind aber die Bemühungen einer Historisierung der NS-Geschichte weit gediehen, bis hin zu einer nüchternen Aufarbeitung von Flucht, Vertreibung und Bombennächten. Was bei Haffner noch als moralische Provokation galt, ist mittlerweile zur analytischen Normalität geworden. Haffner war es immer wichtig, dass er seine Meinung vertreten konnte, auch in ganz zugespitzter Form. Er hat immer wieder die Brüche mit seinen Kollegen und Arbeitgebern hingenommen, wenn er das Gefühl hatte, dass er seine Meinung nicht vertreten konnte. Heute könnte man sich fragen, was wohl Sebastian Haffner zum jetzigen Treiben des Journalismus und der Medien anzumerken hätte. Haffner bleibt als charmanter, hochgebildeter älterer Herr in Erinnerung, der im Fernsehen und in Büchern fesselnd über Hitler, Bismarck oder Churchill erzählt.
Das war Folge 206 unseres Podcasts, Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Der Kopfball in den Papierkorb erwies sich als echte Herausforderung. Aber schließlich, als Tim und Naldo bereits nicht mehr dran glaubten und Greg mich mit 1000-0-Ratschlägen weit jenseits der Wahnsinnsgrenze katapultiert hatte, gelang mir der beste Kopfball meines Lebens und ich zirkelte den Ball exakt in den Papierkorb. Nachdem wir gefühlt 10 Minuten gejubelt hatten, machten wir eine Endlosschleife aus unserem Filmchen, posteten und hatten innerhalb kürzester Zeit über 500 Views. Wir waren die Helden unserer Schule. Leider hatten wir für die ganze Chose über 4 Stunden gebraucht und so konnten wir kaum noch was lernen, aber ehrlich, für so einen Jahrhundertkopfball muss man schon mal eine schlechtere Note in Kauf nehmen. Und genauso euphorisch wie Nick und seine Bros freuen wir uns, dass unser Coming-of-Age-Roman Die Moore Checks nicht jetzt endlich offiziell erschienen ist. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, geht doch mal auf www.primeroverlag.de/Moore oder checkt unsere Insta-Seite, auf der sich gerade absolut alles um die Moore und ihre Charaktere dreht. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Gedanken, nicht nur zu unseren Büchern, sondern auch zum Podcast. Schickt uns gern weiter fleißig Themenvorschläge und meldet euch, wenn ihr Anregungen habt. Wir freuen uns. Bis nächste Woche, liebe Stalingrad-Podcast-Fans.